Die Bundesrepublik gibt im Kalten Krieg, wenn man das von einzelnen Spitzen absieht, zwischen 3 und 4% vom BIP für Verteidigung aus. Der Verteidigungshaushalt macht immer etwa 20% aus. Das nimmt dann im Laufe der Zeit etwas ab und kommt dann ab 85 etwas unter 3%. Aber es sind immer über 2% und sind zum Teil über 4%. Also es ist eine erhebliche Summe, zwischen 3 und 4% ist in etwa der Wert. Und das ist auch sozusagen unabhängig von der Partei. Also auch die SPD, auch eine Regierung Brandt, trotz Ostpolitik, investiert diese Summen in die Bundeswehr.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Verlag CH Beck. Dort ist vor einigen Wochen ein neuer Teil der Reihe CH Beck Wissen erschienen, in dem der Historiker Prof. Dr. Sönke Neitzel einen Überblick über die Geschichte der Bundeswehr gibt. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Über die Wiederbewaffnung 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, über die Aufgaben und Ansprüche an die Bundeswehr im Kalten Krieg, die Herausforderungen nach der Wende, die Auslandseinsätze ab den 1990ern, die Diskussion um innere Führung und Traditionsbilder und natürlich auch, was die Zeitenwenden 2022 und 2025 für die Bundeswehr und ihre Rolle in Deutschland und Europa bedeuten. In den Shownotes findet ihr eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen und Wege, mir Kommentare und Feedback zuzusenden. Ich freue mich über eure Unterstützung auf PayPal, Ko-fi und Steady. Zum Einstieg in das Gespräch habe ich Herrn Neitzel nach seinem Weg zum Thema Bundeswehr gefragt. Und erst am Ende bin ich dann drauf gekommen, auch mal nachzufragen, ob er selber bei der Bundeswehr gewesen war. Die Antwort auf diese und viele weitere Fragen hört ihr nun. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unseres Interviews aus dem März 2025.
Ich bin Sönke Neitzel, bin Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam und beschäftige mich mit der Geschichte der Bundeswehr ja so seit 10 Jahren, seit 2015. Ich habe eigentlich begonnen meine wissenschaftliche Laufbahn mit einem Interesse für den Zweiten Weltkrieg, habe dann viel anderes gemacht, auch Erster Weltkrieg, Kriegsausbruch, dann wieder Zweiter Weltkrieg und seitdem ich von der London School of Economics dann nach Potsdam gewechselt bin, habe ich ein Thema bearbeitet, das ich da kaum auf dem Schirm hatte, und das ist die Bundeswehr. Und das ist jetzt mein großes Interesse seit 10 Jahren. Und dieses Buch, was ich jetzt für CH Beck geschrieben habe, nenne ich mal der kleine Neitzel. In der kleinen Reihe Wissen, überschaubare 125 Seiten. Und das ist so ein bisschen die Quintessenz meiner Forschung der letzten 10 Jahre.
Dann steigen wir doch direkt ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg steht Deutschland ohne Militär da und die Frage ist, wann und von wem kommt die Idee im jetzt doch schon aufkeimenden Kalten Krieg, dass Westdeutschland doch wieder eine Armee braucht, ein Militär braucht?
Diese Idee gibt es schon relativ früh, schon 1950 von den Amerikanern, von den Deutschen, 1949 erste Ideen. Die NATO wird ja 1949 gegründet, sollte man vielleicht deutsche Hilfstruppen, deutsche Söldner irgendwie einsetzen oder nicht. Das sind ganz vage Ideen. Es gibt auch auf deutscher Seite nach der Staatsgründung 1949 die Vorstellung, naja, also wenn wir irgendwie eines Tages mal wieder souverän werden wollen, noch ist Westdeutschland besetzt von den drei Alliierten, dann brauchen wir auch irgendwie Streitkräfte. Wie soll denn das aussehen? Das sind zunächst noch ganz vage Ideen. Und die bekommen dann einen ganz großen Schub durch den Koreakrieg. Der ausbricht im Juni 1950. Nordkorea überfällt Südkorea. Die UN-Truppen, vor allen Dingen amerikanische UN-Truppen, greifen dann dort ein. Und die Frage ist der Koreakrieg, ist der Angriff des kommunistischen Nordkoreas auf das, sagen, freie Südkorea nicht nur der Auftakt einer großen kommunistischen Offensive und ist als nächstes die junge Bundesrepublik dran. Das ist dann kommt diese Bewegung Wiederbewaffnung richtig in Gang. weil die Amerikaner sehr stark darauf drängen, die Bundesrepublik, die Junge, soll einen Beitrag zur Verteidigung Westeuropas leisten. Die Franzosen wollen aber den Beitritt der Deutschen in die NATO verhindern. Sie kommen mit dem sogenannten Plevent-Plan, der Idee einer europäischen Armee. Das wird auch entwickelt in eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Die scheitert dann und dann der Eintritt der Deutschen 1955, der Westdeutschen, der Bundesrepublik in die NATO.
Diese Gespräche, die von den Amerikanern begonnen wurden und dann wahrscheinlich mit der westdeutschen Regierung geführt wurden, wann fängt das an, in die Gesellschaft reinzugehen? Also wann ist diese Idee nicht nur auf Regierungsebene, sondern auch wann fängt die Gesellschaft darüber an zu sprechen, dass Deutschland wieder bewaffnet werden soll?
Also das fängt mit dem Jahr 1950 stärker an, die Ohne-mich-Bewegung. Es gibt ja große Kritik auch an der Idee der Wiederbewaffnung. Es gibt ganz unterschiedliche Kräfte, nationale Kräfte, die sagen, wenn wir wieder eine neue Wehrmacht, so heißt es ja damals, in dem Duktus aufbauen, dann ist das das Ende des Nationalstaates. Das wird die Teilung zementieren. Es gibt kirchliche Gruppen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, auch aus politischem Spektrum, pazifistische Gruppen, aus dem linken Spektrum, die dagegen sind. Es gibt aber keine wirkliche Schlagkraft. Also es ist eine sehr heterogene Bewegung, die gegen die Wiederbewaffnung ist. Und nachdem das Jahr 50, 51 durchschritten ist, ist es auch nicht mehr die Mehrheit. Als 1955 dann die Bundeswehr gegründet wird, am 12. November, es ist zwar eine große Minderheit, die noch da skeptisch ist, es ist aber nicht die Mehrheit und wir dürfen nicht vergessen, dass 1957 Adenauer mit der CDU mit absoluter Mehrheit die Bundestagswahl gewinnt, obwohl er ein Jahr vorher die Bundeswehr gegründet hat.
Inwiefern war denn dann auch diese Parallele zu Nordkorea, Südkorea, dass man auch auf die DDR geschaut hat und gesehen hat, dort wird auch jetzt die NVA aufgebaut?
Also man sah, dass in Ostdeutschland die kasernierte Volkspolizei aufgebaut wird. Die NVA ist jetzt nach der Bundeswehr dann erst offiziell aufgestellt worden. Aber man sah, dass die kasernierte Volkspolizei auch quasi militärische Strukturen hatte. Und das ist eine Entwicklung, die letztlich relativ parallel läuft. Ostdeutschland hat vielleicht einen kleinen Vorsprung. Und das trägt dazu bei, dass man den Osten, was dann später der Warschauer Pakt wird, als Bedrohung wahrnimmt. Allerdings ist der Blick der Bundesrepublik nicht primär auf die DDR gerichtet, sondern der Blick der Bundesrepublik geht auf die Sowjetunion. Der Hauptfeind, die Hauptbedrohung ist die Sowjetunion und nicht die kasernierte Volkspolizei, nicht was dann die NVA wird. Das ist Teil des Warschauer Paktes, aber das ist ganz klar, diese NVA ist klein und sie spielt im Warschauer Pakt keine zentrale Rolle. Die Bedrohung geht von der Sowjetunion aus.
In vielen Aspekten greift ja die BRD personell auf ehemalige NS-Funktionäre zurück und das war ja in der Bundeswehr auch nicht anders. Wie wurde das wieder regierungsintern, aber auch in der Gesellschaft aufgenommen, dass man da ehemalige Wehrmachtsgeneräle und andere in diesen Aufbau der Bundeswehr integrierte?
Also ich würde nicht von der BRD sprechen, es sei denn, man ist noch Kommunist, aber wenn wir jetzt nicht Kommunisten sind, würde ich von der Bundesrepublik sprechen. Die Bundesrepublik hat sich ja nie als BRD bezeichnet. Und die Bundesrepublik hat das Konzept der Elitenkontinuität. Ganz anders als die DDR im Übrigen. Nicht? Die DDR setzt auf Disruption, auf sagen, einen viel größeren gesellschaftlichen Neuanfang. Die Bundesrepublik Westdeutschland setzt auf Kontinuität. Und zwar überall, bei den Hochschulen, im Journalismus, in der Justiz, in der Wirtschaft, überall, auch beim Militär. Und 40.000 ehemalige Wehrmachtssoldaten bauen die Bundeswehr auf. Das ist auch gar nicht wirklich umstritten. Es gibt höchstens Kritik an einzelnen Personen. Es werden ja auch etwa 500 Leute der Waffen-SS aufgenommen. Dagegen gibt es dann auch Kritik. Die haben dann einen relativ niedrigen Rang. Und man fragt sich, muss das dann irgendwie sein? Es haben sich sehr viel mehr beworben, ehemalige Mitglieder der Waffen-SS. Aber dass ehemalige Wehrmachtssoldaten in die Bundeswehr gehen, das wird eigentlich als eine Selbstverständlichkeit angesehen, denn die Wehrmachtssoldaten sind ja überall. Also die Bundesrepublik ist ja ohne ehemalige Wehrmachtssoldaten nicht vorstellbar. Es leben etwa 9 Millionen Wehrmachtssoldaten in der Bundesrepublik und die Gesellschaft ist von dieser Geschichte nicht zu trennen, wenn man die Politik der Elitenkontinuität verfolgt und wenn man nicht versucht, irgendwie von Null anzufangen und das ist nicht die Haltung der Bundesrepublik.
Neben der personellen ist ja auch die ideelle Kontinuität wichtig. Auf welche Traditionen will sich diese neu gegründete Bundeswehr berufen? Was sieht man so als seine Vorgänger an, die man hochhalten will?
Tja, das ist bei der Bundeswehr natürlich kompliziert, denn der Gründergeneration ist schon klar, wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Und sonst hat man einfach immer die Siege der Vergangenheit gefeiert und das glorifiziert und sich da in einer bruchlosen Kontinuität gesehen. Auch den Wehrmachtssoldaten, die die Bundeswehr aufbauen, der Gründergeneration, ist klar, also so können wir es nicht machen. Auf der anderen Seite kamen die ja alle aus der Wehrmacht und damit ist klar, dass es für die also jetzt keinen wirklichen Schnitt geben kann, sondern man will das eine tun, ohne das andere zu lassen. Man will diejenigen ausschließen, die sich nicht zum neuen Staat bekennen, die sich nicht zum Grundgesetz bekennen, die sich nicht zum 20. Juli bekennen. Auf der anderen Seite sagt man, naja, wir, so das Narrativ des tapfer kämpfenden Wehrmachtssoldaten, so sozusagen einer der Gründungskompromisse der Bundesrepublik, dass man sagt, wir können diese Soldaten, die gekämpft haben, nicht verdammen, weil wir brauchen die zum Aufbau der neuen Streitkräfte. Und Adenauer gibt dann den ehemaligen Wehrmachtssoldaten eine Ehrenerklärung, so sie keine Kriegsverbrechen begangen haben. Und das ist so ein bisschen so eine Lebenslüge natürlich der Bundesrepublik, weil das dann damit also Millionen weiß gewaschen werden, die natürlich sehr wohl wissen, dass sie auch an einem Vernichtungskrieg teilgenommen haben. Aber darüber will in diesen frühen Jahren niemand reden, sondern man sagt, wenn ihr euch auf den Boden der Demokratie stellt, wenn ihr diesen Staat aufbaut, dann schließen wir euch an unsere warme Brust. Und nur diejenigen, die nicht bereit sind, diesen, sag ich mal, demokratischen Schwur zu leisten, die wenigen schließt man aus. Und damit gelingt etwas, was in der Weimarer Republik nicht gelungen ist. In der Weimarer Republik sind die Streitkräfte, die Reichswehr, eben demokratiefern und waren nur eine Armee in der Republik, aber nicht eine Armee der Republik. Und die Bundeswehr wird dann eben sehr schnell eine Armee der Republik. Um den Preis, ich sag mal salopp, eines verstrahlten Geschichtsbildes. Denn man greift zurück auf Vorbilder in der Wehrmacht. Zunächst werden Kasernen übrigens eher nach Widerstandskämpfern, nach politischen Persönlichkeiten benannt, gerade bei Franz Josef Strauß. Danach dann eben aber auch nach Wehrmachtssoldaten. Und da greift man also in vielen Fällen auch daneben, also wirklich tief daneben, mit überzeugten Nationalsozialisten, Leuten, die schwere Kriegsverbrechen zum Teil begangen haben. Also das ist so eine Lebenslüge, die ermöglicht aber, also der Preis ist dieses Geschichtsbild, dass man darüber hinweggeht, aber es ermöglicht, dass mit 9 Millionen Wehrmachtssoldaten im Staat, mit 250.000 Veteranen der Waffen-SS, mit Millionen Vertriebenen, eine Republik aufgebaut, eine stabile Republik. Und von daher, glaube ich, war dieser Weg letztlich alternativlos, wenngleich es natürlich Möglichkeiten gegeben hätte, ist ein bisschen anderes Thema, etwa mehr Kriegsverbrecher auch anzuklagen.
Die Bundeswehr wird ja als Teil der NATO konzipiert und sie soll ja auch groß genug sein, um bei einer eventuellen Verteidigung gegen die Sowjetunion ihren Teil beizutragen. Wie findet jetzt also dieser dann doch rasche Aufbau der Bundeswehr statt?
Ja, der Aufbau der Bundeswehr, man verspricht den Amerikanern 12 Divisionen in nur 3 Jahren. Und da merkt man, dass das so nicht geht. Das ist eigentlich der Deal. Wir bauen die Bundeswehr auf. Dafür kriegen wir die Souveränität, die Deutschlandverträge 55. Und der Aufbau dauert viel länger als geplant. Letztlich ist die Bundeswehr, das stelle ich in dem Buch dar, erst nach 20 Jahren, also Mitte der 70er Jahre, wirklich voll aufgestellt. Geht ein bisschen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei Heer, Luftwaffe, Marine. Und man hat riesige Probleme, weil man hat keine Kasernen, die sind entweder zerstört oder die Alliierten sitzen da drin. Man hat kein Material, muss also ausgesondertes amerikanisches Material zunächst übernehmen. Und man hat vor allen Dingen kein qualifiziertes Personal. Um einen Offizier, sage ich mal, zu bauen, einen Unteroffizier, brauche ich Jahre. Und das sind ja die Persönlichkeiten, die auch die neuen Rekruten, die neuen Wehrpflichtigen ausbilden. Es gibt ein Riesenproblem, dass man zu wenig qualifizierte Ausbilder hat, dass man da deswegen auch Disziplinprobleme hat und man hat auch Schikanen. Und das ist vor allen Dingen ein Personalproblem. Und erst Mitte der 70er Jahre ist dieses Personalproblem wirklich gelöst. Sind alle Offiziersstellen besetzt, alle Unteroffiziersstellen besetzt und man hat eine ausreichend gute Auswahl, um auch auswählen zu können und nicht jeden Lümmel nehmen zu müssen, der da um die Ecke biegt. Also das ist ein mühsamer Aufbau aus dem Nichts, der dann erst in den 70er Jahren abgeschlossen ist. Und dann steht die Bundeswehr, ich würde mal sagen 1.0, die Bundeswehr des Kalten Krieges, erreicht dann den ersten Höhepunkt ihrer Kampfkraft Mitte der 70er Jahre.
Dieser langsame Aufbau spiegelt sich halt dann auch in der Spiegel-Affäre wieder. Als der Bundeswehr 7 Jahre nach ihrer Gründung ja dieses bedingt abwehrbereit konstatiert wird. Diese Spiegel-Affäre ist ja gerade deswegen so bekannt, eben wegen dieser ganzen Anklage von Landesverrat, die dahinter hängt. War das denn wirklich so ein großes Problem Anfang der 60er, der Zustand der Bundeswehr?
Also dieser Spiegelartikel trifft ja den Nagel auf den Kopf und in der Tat haben ja Leute der Bundeswehr auch geheime Informationen an den Spiegel weitergegeben, weil sie eine Debatte wollen um die Nuklearstrategie, um den Zustand der Bundeswehr und so. Insofern trifft sogar der Vorwurf des Geheimnisverrats sogar zu. Natürlich ist die Reaktion von Strauß dann, also die Besetzung des Spiegelbüros nicht und die Verhaftung von Augstein, das ist ja alles völlig überzogen und Strauß muss dann ja auch zurücktreten. Aber der Artikel ist basiert ja auf Bundeswehrquellen und stimmt so. Also die Bundeswehr war 1962 in der Tat bedingt abwehrbereit. Ich habe diese ganzen Berichte auch ausgewertet und gerade mal 7 Jahre nach der Aufstellung ist das, sag mal, ist die Firnis der Kampfkraft bei der Bundeswehr wirklich hauchdünn. Und da merkt man, welche großen Schwierigkeiten die Bundeswehr hat. Und es ist eigentlich klar, dass zu diesem frühen Zeitpunkt die Bundeswehr nur einen sehr, sehr moderaten Beitrag zur Verteidigung Westeuropas hätte leisten können. Am ehesten noch die Luftwaffe. Die ist dann schon mit amerikanischen Flugzeugen, auch mit Nuklearwaffen ausgestattet. Aber bei Heer und Marine sieht es also ziemlich düster aus.
Wo Sie gerade die Nuklearwaffen ansprechen, der Kalte Krieg ist ja die Phase der gegenseitigen versicherten Zerstörung und dem großen Angriff mit Nuklearwaffen. Wäre da so eine konventionelle Armee wie die Bundeswehr überhaupt relevant gewesen?
Also zum Zeitpunkt der 60er Jahre, der frühen 60er Jahre, gibt es noch die NATO-Strategie der Massive Retaliation. Und die sieht vor, dass jeder Angriff des Warschauer Paktes mit einem massiven Nuklearschlag beantwortet werden soll. Und in einem solchen Szenario ist das Heer eigentlich nur, ich sage mal, zum Schutz der Flughäfen der Luftwaffe da. Die Luftwaffe bekommt dann ja in den 60er Jahren den Starfighter auch und die Luftwaffe soll taktische Nuklearwaffen auf die DDR abwerfen. Und also eine sehr schnelle Eskalation des Atomkriegs. Und dann merkt man allerdings, auch als man die Nuklearplanung dann kennt, zur Kenntnis nimmt in Deutschland, in der Bundesrepublik, also was ist das für ein Szenario, wenn wir einen Krieg führen und in der Verteidigung unser eigenes Land zerstören. Also selbst wenn wir den Krieg gewinnen, also da ist ja nichts mehr übrig. Und dann geht man über, verändert die NATO auch so ab dem Ende der 50er Jahre ihre Strategie hin zu einer Flexible Response, die dann erst Ende der 60er Jahre offizielle Strategie wird. Aber es gibt schon vorher doch Adaptionen, dass man sagt, nein, also wir müssen adäquat auf einen Angriff reagieren. Und wenn der Warschauer Pakt konventionell angreift, dann müssen wir auch konventionell verteidigen. Und das ist dann besonders die Rolle des Heeres. Das Heer wird dann stärker im Vergleich zur Luftwaffe. Und man sagt, ja, die Bundeswehr muss in der Lage sein, etwa 50% der Landstreitkräfte in Mitteleuropa zu stellen. Und man muss versuchen, einen konventionellen Angriff des Warschauer Paktes auch aufzuhalten, zwar möglichst nah an der Grenze, um das eigene Land zu schützen, zurückzuschlagen. Und dabei spielt die Bundeswehr dann in der Tat eine ganz zentrale Rolle. Und im damaligen Denken, dann zumindest in den 60er Jahren wird klar, so eigentlich ist dieser Krieg nicht führbar. Weil auch ein konventioneller Krieg wird das Land zerstören. Die Vorstellung, man kann mit diesen hochgerüsteten Armeen einen Krieg gewinnen, ist irreal. Und gerade in der Politik wird dann deutlich, also die Bundeswehr ist zur Abschreckung da. Sie ist dazu da, dass nie ein Krieg stattfindet. Wenn ein Krieg ausbricht, da gibt es dann so Äußerungen von Helmut Schmidt, dann muss man eigentlich, ja, darf man den Kampf gar nicht fortführen, weil das würde ja das eigene Land zerstören. Und das sickert dann auch zum Teil allerdings in die Köpfe der Generalität ein. Eine Bundeswehr muss abschrecken, kämpfen, soll sie nicht, darf sie nicht, das würde das Land zerstören. Und die Bundeswehr hat aber, das kann ich auch zeigen in dem Buch, durchaus in diesem Sinne ihre Aufgabe erfüllt, denn sie ist vom Warschauer Pakt als eine kampfkräftige Armee wahrgenommen worden, hat also ihren Beitrag zur Abschreckung geleistet, auch als kampfkräftige Armee von der NATO wahrgenommen worden. Jetzt kann man natürlich auch kritisch fragen, ja, hat denn der Warschauer Pakt je die Absicht gehabt, Westeuropa anzugreifen? Wir Historiker haben da keinen wirklichen Nachweis führen können. Es gibt zwar Angriffspläne, aber das Militärplan fiel und dass es eine politische Absicht gab von Khrushchev, von Brezhnev, den Westen zu überrollen, haben wir nicht nachweisen können. Das heißt, wir sind ein bisschen in der grotesken Situation, dass beide Blöcke sich jeweils aggressiv wahrnahmen, glaubten, sich verteidigen zu müssen, glaubten, der andere hat aggressive Absichten, aber diese aggressiven Absichten hat es wohl im Sinne eines direkten Angriffs weder beim Warschauer Pakt noch bei der NATO gegeben. Gleichwohl, das konnte man natürlich nicht wissen. Und was blieb den Staaten anders übrig, als die Panzer zu zählen? Und aus der Sicht der Bundesrepublik war der Warschauer Pakt konventionell überlegen. Deswegen spielte die Bundeswehr eine große Rolle. Und deswegen waren alle Regierungen in Bonn, ob nun SPD oder CDU, der Meinung, ja, man muss viel Geld in Verteidigung investieren. Wir dürfen nicht erpressbar sein. Und wir müssen als souveräner Staat unser Land verteidigen können.
Dann machen wir dieses Panzerzählen doch auch. Sie hatten eben gesagt, Mitte der 70er ist der erste Aufbau der Bundeswehr abgeschlossen. Wie viele Soldaten sind denn da unterwegs? Wie viel Gerät gibt es? Und auch, weil Sie die Ausgaben angesprochen haben und das gerade jetzt mit der NATO auch immer wieder Thema ist, wie viel von seinem BIP gibt denn Deutschland aus für die Bundeswehr?
Also die Bundesrepublik gibt es im Kalten Krieg, wenn man das von einzelnen Spitzen absieht, zwischen 3-4% vom BIP für Verteidigung aus. Der Verteidigungshaushalt macht immer etwa 20% aus. Das nimmt dann im Laufe der Zeit etwas ab und kommt dann ab 85 etwas unter 3%. Aber es sind immer über 2% und sind zum Teil über 4%. Also es ist eine erhebliche Summe, zwischen 3-4% ist in etwa der Wert. Und das ist auch sozusagen unabhängig von der Partei. Also auch die SPD, auch eine Regierung Brandt, trotz Ostpolitik, investiert diese Summen in die Bundeswehr. Man hat Verpflichtungen der NATO gegenüber, was man zu stellen hat. Man wird von der NATO zertifiziert, man wird bewertet und man will aus außenpolitischen Gründen schon auch jetzt nicht irgendwie eine Gurkenarmee haben, sondern eine Armee, die von der NATO als besonders leistungsfähig eingeschätzt wird, was sie auch Mitte der 70er Jahre wird. Der britische Militärattaché, ich zitiere das in dem Buch, sagt dann 76, the best conscript army of NATO, die beste Wehrpflichtarmee der NATO. Das will man dann, das lässt man sich natürlich gefallen. Also es ist ein erhebliches Investment. Man hat dann Mitte der 70er Jahre etwa 4000 Panzer, 1000 Artilleriegeschütze. Er hat seine Flugabwehrraketengürtel, hat also über 470 Kampfflugzeuge, die mit 90% einsatzbereit sind. Der Beitrag der Luftwaffe ist ein bisschen kleiner als der vom Heer. Die Bundeswehr ist vor allen Dingen eine Heeresarmee. Also da stellt man schon eine erhebliche Kampfkraft zusammen, die auch ständig üben, die ständig auf einem sehr hohen Leistungsstand, auf einem hohen Klarstand gehalten werden. Und ja, diese Armee hat lang gedauert dann, aber sie hat schon eine ganz erhebliche Kampfkraft, die sie erzeugt. Und sie ist eine, trotz aller Probleme, die es auch gibt, eine effiziente Organisation.
Und auch die neue Ostpolitik, die Entspannung im Kalten Krieg, die KSZE, das sind keine Ereignisse, die jetzt eine wirklich langfristige strukturelle Abschwächung der Bundeswehr nach sich ziehen. Man hält sich trotzdem weiter verteidigungsbereit.
Genau. Man ist der Meinung, man muss Diplomatie und Militär verbinden. Zwei Seiten einer Medaille. Man hat die Ostpolitik, man geht auf den Ostblock zu, auf die Sowjetunion. Später im Kalten Krieg schließt man dann auch die Erdgasabkommen und so. Man handelt miteinander. Aber man rüttelt nie daran zu sagen, wir wollen ein souveräner Staat sein in einem souveränen Bündnis und wir lassen uns nicht erpressen. Wir sind stark und im Fall der Fälle könnten wir uns verteidigen. Das ist sagen, tief in der DNA der unterschiedlichen Bundesregierung. Und da gibt es überhaupt keinen Unterschied, ob jetzt Willy Brandt, Helmut Schmidt oder Helmut Kohl Kanzler ist.
In den 70ern gibt es aber auch eine neue Welle der Aufarbeitung und der Beschäftigung mit der deutschen NS-Geschichte. Färbt das auch auf die Bundeswehr ab? Wird die jetzt nochmal anders betrachtet, anders in Frage gestellt vielleicht?
Noch nicht so wirklich. Also wir haben dann ja die Fernsehserie Holocaust, 1979 Forschung auch über den Vernichtungskrieg und so. Und es gibt dann einzelne Skandale, nicht die Rudel-Affäre, also der Mensch mit dem höchsten Tapferkeitsorden des Zweiten Weltkriegs, Hans-Ulrich Rudel, ein Stuka-Flieger, besucht ein Fliegerhorst der Bundeswehr und Rudel war im Krieg Nationalsozialist und er war nach dem Krieg Nationalsozialist, das ist auch bekannt. Und man zähneknirschend akzeptiert man das dann, dass sie da so ein Veteranentreffen machen. Und dann vergleichen zwei Bundeswehrgenerale diesen Besuch von Rudel mit Herrn Wehner, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bundestag, so nach dem Motto, naja, der Wir haben ja auch ehemalige Kommunisten im Bundestag und da können wir auch Herrn Rudel einladen. Das war natürlich ein unsäglicher Vergleich. Die beiden Generale müssen zurücktreten. Und daraufhin Hans Apel, der erste ungediente Verteidigungsminister dann der SPD, legt dann einen neuen Traditionserlass vor, 82, kurz vor dem Regierungswechsel, in dem deutlich gemacht wird, dass die Wehrmacht als Institution, als eine Armee des NS-Staates nicht traditionswürdig sein kann. Das hat aber relativ wenige Folgen, denn es kommt Manfred Wörner, wird dann Verteidigungsminister 82 und der will einen neuen Traditionserlass schreiben, geht ihm also irgendwie zu weit, ist ihm etwas unglücklich formuliert. Das erfolgt zwar nie, aber für Wörner sind Soldaten, die in der Wehrmacht gekämpft haben, wenn sie tapfer gekämpft haben, durchaus Vorbilder, nicht ertrennt den Nationalsozialismus ein Stück weit vom militärischen Handwerk. Und in den Kasernen, bei den Fallschirmjägern und sonst wo, ist die Wehrmacht wahrscheinlich in den 80er Jahren populärer denn je. Und das nimmt dann erst in den 90er Jahren wieder ab. Und das ist im Kalten Krieg auch eben anders als heute kein Widerspruch. Es sind ja alle in der Politik etwa, auch in der Wissenschaft und so, sind diejenigen, die noch Wehrmachtssoldaten waren, ja immer noch überall, zwar jetzt vielfach betagt, aber sie sind noch überall. Denken wir auch an den Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, der dann die berühmte Rede hält 1985 mit der Befreiung. Aber auch er, das merkt man auch an seinen Reden, heute würden wir die Rede auch nicht mehr so halten, ist eben der ehemalige Offizier des Infanterieregiments 9 in Potsdam, der an der Ostfront gekämpft hat. Und diese Wehrmachtsgeneration ist eben in der Gesellschaft noch da. Sie hat auch hohe gesellschaftliche Schlüsselpositionen. Und deswegen kann man durchaus Wehrmachtssoldaten als Vorbilder nehmen, ohne Nationalsozialist zu sein. Also Manfred Wörner war sicherlich kein Nationalsozialist. So weit können wir, glaube ich, gehen. Aber das ist ein anderes Denken, anders als es heute der Fall ist. Wörner sagt, die Bundeswehr braucht diese Vorbilder, schafft diese Vorbilder und sie steht zugleich, es ist möglich, auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen.
Das Besondere an der Bundeswehr in dieser Zeit ist ja auch, sie ist ja stets kampfbereit, einsatzbereit, aber es kommt ja nie zu Einsätzen. Und wenn ich Sie da in Ihrem Buch richtig verstanden habe, sagen Sie, die Bundeswehr fängt dann irgendwann auch an, sich sehr viel mit sich selbst zu beschäftigen. Es kommt einerseits zu diesen Überlegungen zu, was wir mit Tradition machen, wie wir die Leute ausbilden. Andererseits zu auch einer überbordenden Bürokratie, wenn man anfängt, alles ganz genau zu regeln. Wie entwickelt sich da die Bundeswehr weiter Richtung 80er, bis wir dann irgendwann zur Wende kommen?
Also eine Armee, die nicht kämpft, hat natürlich irgendwann immer ein Problem mit der Bürokratie. Denn der eigentliche Zweck von Streitkräften ist die Anwendung und Androhung militärischer Gewalt. Und Armeen reformieren sich, strukturieren sich neu, verschlanken sich, wenn sie im Krieg sind, wenn sie den Druck des Krieges ausgesetzt sind. Jetzt hat Gott sei Dank die Bundeswehr nicht kämpfen müssen. Das ist einerseits ein Segen, auf der anderen Seite übt die Bundeswehr eben nur, in Anführungsstrichen nur, den Krieg. Und das führt eben durch die lange Friedenszeit zu einer überbordenden Bürokratie, weil natürlich auch den meisten Leuten klar ist, also so sehr wahrscheinlich ist der Ausbruch eines Krieges ja nicht. Warum soll ich mich jetzt eigentlich anstrengen? Der Bauchumfang mancher Soldaten nimmt so erhebliche Ausmaße an. Man macht es sich bequem. Man ist also dann mehr von der Identität ein Verteidigungsbeamter, denn irgendwie ein demokratischer Krieger. Und das sind Prozesse, die wir eigentlich in allen Armeen beobachten können, die lange Friedenszeiten durchleben. Und nach dem ersten Höhepunkt der Kampfkraft Mitte der 70er Jahre nimmt das auch wieder ab. Die kriegsgediente Generation scheidet jetzt endgültig aus der Bundeswehr aus. Die Vorschriften werden immer dicker und man nimmt dann auf den Manövern wahr, dass die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr deutlich abnimmt. Und die Gegenreaktion ist dann, dass man mehr übt, dass auch ein Ausbildungsbuch entsteht zur Kriegstüchtigkeit. Wird dann später zurückgenommen, weil es also einige unglückliche Beispiele aus der Wehrmacht zitiert. Aber das ist dann die Vorstellung, wir müssen eine Armee wirklich kriegstüchtig machen. Da wird noch wieder mehr geübt, werden einige kleinere Reformschritte eingeleitet und die Bundeswehr erreicht dann auch durch neue Technologien, neue Waffen Mitte der 80er Jahre den zweiten Höhepunkt ihrer Leistungskraft. Und dann geht es Mitte der 80er Jahre wieder bisschen bergab, dann plant man für die 90er Jahre. Man sieht, dass die Alterskohorten der jungen Wehrpflichtigen immer kleiner werden. Man macht Pläne, die Bundeswehr zu reduzieren von 495.000 Mann auf 425.000 Mann, obwohl man ab 1989 die Wehrdienstzeit verlängern will von 15 auf 18 Monate. Ja, und dazu kommt es dann nicht, weil die Ereignisse überschlagen sich. Es kommt also die Maueröffnung im November 89, die Wiedervereinigung, und dann ist klar, jetzt braucht man keine, die alte Bundeswehr 1.0 braucht man nicht. Nicht die Wehrpflicht wird dann relativ schnell, also 18 Monate wirklich aufrechterhalten, sie wird dann auf 12 Monate reduziert, und dann sind wir schon in einer neuen Phase ab 1990.
Wie lange braucht denn die Bundeswehr, um sich auf diese neue Lage einzustellen, wenn jetzt nicht mehr die Sowjetunion existiert, gegen die sie ja sich verteidigen sollte und was jetzt 35 Jahre lang ihre Mission gewesen ist?
Die Bundeswehr braucht eigentlich wieder 20 Jahre, um sich völlig einzustellen auf die neuen Aufgaben. Die Aufgaben ist dann vor allem die Auslandseinsätze, die man bewerkstelligen muss, die Abwicklung der NVA, die Ausdehnung der Bundeswehr auf die neuen Länder, das geht natürlich schneller. Aber die eigentliche Aufgabe ist jetzt der Einsatz in Somalia, der Einsatz in Bosnien, der Einsatz im Kosovo, dann ab 2001 Afghanistan. Also eine völlig andere Bundeswehr. Nicht mehr der demokratische Krieger ist gefragt, der sich jetzt also in den norddeutschen Tiefebenen potenziell mit dem Warschauer Pakt schlägt, sondern ja, der Soldat, der rettet, schützt und hilft, der mehr Polizeiaktionen, rustikale Polizeiaktionen vielleicht vernimmt, der so eine Art technisches Hilfswerk ist, Wiederaufbauhelfer. Und das sind natürlich ganz andere Aufgaben, ganz andere Ausrüstung ist da auch gefragt, ganz andere Strukturen. Das sind viele Anpassungen, Umstrukturierungen, Verkleinerungen. Die Aussetzung der Wehrpflicht, wenn wir das mal so als Endpunkt nehmen, auch den Dresdner Erlass von Minister de Maizière, dann, also 2010, 2011, dann ist, da braucht es etwa 20 Jahre, um diese Bundeswehr vom Kopf auf die Füße zu stellen und zu einer leichten Armee zu machen, die Kontingente für Auslandsansätze stellt.
Wie war denn da die politische und auch gesellschaftliche Diskussion, als dann eben auch ab Mitte der 90er wieder deutsche Soldaten aktiv Waffen einsetzen, was ja ein Riesenbruch war mit dem, was die Bundeswehr vorher getan hatte?
Die 1990er Jahre sind wirklich interessant, weil wir zunächst natürlich denken alle, ja, der Friede ist ausgebrochen, das Ende der Geschichte, und wir brauchen eigentlich Streitkräfte gar nicht mehr. Es gibt Überlegungen, die NATO aufzulösen, Stimmen in der Öffentlichkeit. Und dann merkt man aber sehr schnell, dass die Welt irgendwie nicht friedlicher geworden ist. Wir haben den blutigen Jugoslawienkrieg, und den dann auch früh die Deutschen in die UN-Einsätze, Seeüberwachung in der Adria etwa eingreifen. Und die große Debatte ist, darf Deutschland eigentlich außerhalb des NATO-Gebiets eingesetzt werden? SPD und FDP sagen nein, CDU sagt ja. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet das dann 1994, dass die Bundeswehr im Rahmen von Bündnissen kollektiver Sicherheit, UN, EU, NATO eingesetzt werden darf außerhalb des Bündnisgebiets. Und die große Frage ist dann ja, aber in welcher Form? Und es gibt auch eine große Zurückhaltung gegenüber Kampfeinsätzen. Die Bundeswehr, die Bundesluftwaffe fliegt dann 1995 auch Fliegereinsätze, und ich bin der Meinung, den Beleg dafür gefunden zu haben, dass sie zu diesem frühen Zeitpunkt auch schon dreimal ihre Waffen einsetzt. Bislang dachten wir immer, das ist erst 1999 der Fall gewesen. Wenn das wirklich stimmt, 1995, dann ist es nicht öffentlich bekannt geworden. Und noch hat die Bundeswehr so ein Bild, dass wir ja ein Wiederaufbauhelfer sind. Das ist dann auch vermittelbar. Das kann die Bevölkerung immer mehr auch dann in Ostdeutschland akzeptieren. Also Blauhelmeinsätze, nicht kämpfen, Wiederaufbau, das geht. Große Debatte gibt es dann im Kosovo. Da wird dann auch klar, dass die Tornado-Flugzeuge auch ihre Raketen einsetzen gegen serbische Flugabwehrstellungen. 280 Raketen werden da abgefeuert. Da gibt es die großen Debatten in dem berühmten Parteitag der Grünen mit Joschka Fischer und dem Farbbeutel. Aber die rot-grüne Regierung setzt das auch durch. In einem begrenzten Maße, dieser Luftwaffeneinsatz. Und Gott sei Dank eskaliert dieser Kosovo-Krieg nicht am Boden. Milosevic lenkt dann ein. Es gibt einen Friedensvertrag. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, plant die NATO schon den Landkrieg. Und da wären, so Planung, auch deutsche Brigaden dabei gewesen. Das hätte wahrscheinlich die rot-grüne Koalition nicht überlebt. Und Gott sei Dank bleibt das allen erspart. Aber diese Episode mit dem Tornado-Einsatz und dem Waffeneinsatz, das auch geschossen wird, getötet wird auch durch diese Raketen, Das bleibt Episode und das verändert eigentlich die allgemeine Entwicklung hin einer Bundeswehr, hin zu Friedensmissionen, zu Aufbaumissionen nicht. Natürlich kann die Bundeswehr auch noch kämpfen, aber das ganze Selbstbild, die soziale Realität dann auch im Kosovo ist eigentlich der eines Friedenseinsatzes, eines Wiederaufbaueinsatzes. Und das ist auch ein Einsatz, den die Bevölkerung akzeptieren kann. Und ich stelle die These ja in dem Buch auf und beschreibe das, dass 2001 wahrscheinlich die Bevölkerung und die Bundeswehr nie näher zusammen waren. Man trennt sich allmählich von der Tradition der Wehrmacht. Man macht Auslandsmissionen unter dem Label der NATO, der UN. Und damit kann die Bevölkerung eigentlich gut leben. Und so geht man dann auch nach Afghanistan rein.
Und die ersten 9 Jahre, zumindest nach dem, was Sie eben gesagt haben, findet das ja noch mitten in dieser Umbauphase statt. Und die folgenden Jahre sind ja auch immer geprägt von einer Ambivalenz. Man macht bei Afghanistan mit, bei Irak macht man wieder nicht mit. Man hilft vor dem Horn von Afrika bei der Seeüberwachung. Im libyschen Bürgerkrieg hält man sich zurück. Also dieses Verhältnis, wann setzt man die Bundeswehr ein, das ist ja auch, man hat ja da keine klare, feste Linie immer gefunden.
Ja, die Bundesregierung ist bei dem Einsatz der Bundeswehr sicherlich zurückhaltend. Man will auch Verantwortung übernehmen, man muss auch Verantwortung übernehmen, aber in dem NATO-Konvoi orientiert man sich meistens in der Mitte oder eher am Ende. Man ist nicht derjenige, der irgendwie führt, nicht derjenige, der in der Sicherheitspolitik wirklich gestalten will. Man definiert sich in den 1990er Jahren, in den frühen 2000ern mehr denn je als Zivilmacht. Obwohl man natürlich eine Bundeswehr hat nach wie vor. Und gerade weil man Kampfeinsätze eben eher ausschließt, geht man eher in die Mitte, eher ans Ende. Und das kann man so erklären, dass es ja eigentlich zwei Referenzpunkte gibt in der bundesrepublikanischen Außenpolitik, besonders seit 1990, aber eigentlich schon vorher, nämlich nie wieder und nie wieder allein. Also nie wieder Krieg, nie wieder Täter, nie wieder Verbrechen. Die deutsche Sichtweise auf Kriege ist eben Holocaust, Stalingrad, aber mehr noch der Holocaust, die Verbrechen der Nationalsozialisten. Man will auf der richtigen Seite stehen und in der öffentlichen Diskussion bedeutet Krieg eigentlich immer irgendwie Holocaust, Genozide, Verbrechen. Sehr stark von der deutschen Geschichte geprägt, wie soll es anders sein? Und nie wieder allein, man will also, traut sich selbst nicht und man will in internationalen Verbünden handeln. Das Problem beginnt, wenn die Partner in den Krieg ziehen. Dann schließen sich diese beiden Axiome deutscher Außenpolitik eigentlich aus und dann kommt eben die von Ihnen beschriebene Schaukelpolitik raus, dass man irgendwie dabei ist, aber nicht mitmacht. Also man geht irgendwie in einen Konflikt mit rein, man macht aber Fotos oder man schickt nicht wirklich Kampftruppen, man macht die Logistik oder die Sanität oder dergleichen. Das ist dann so diese Politik, auch in Afghanistan beginnt das ja so. Man geht dann nach Kabul, man geht dann ab 2003 in den Norden, der ruhig ist. Es gibt Forderungen dann ab 2006 an Angela Merkel, doch ein Grenadierbataillon in den Süden zu schicken, im umkämpften Süden Afghanistans, das lehnen die Deutschen ab. Man will sich da möglichst raushalten, man schickt dann Tornado-Flieger, aber die machen Aufklärung und werfen also keine Bomben. Obwohl die Deutschen auch Luftunterstützung brauchen dann im Norden ab 2009, aber nicht von ihren eigenen Flugzeugen, sondern dann von den Alliierten. Also man will selber diesen Waffenansatz nicht vornehmen. Es bleibt diese Haltung, dass Kampfeinsätze umstritten sind bei der Bevölkerung, bei der Politik und bei der Bevölkerung vor allen Dingen auch, weil die Politik sie nicht begründet. Weil man sich rauslaviert, weil Gerhard Schröder noch Angela Merkel wirklich ja eine Begründung dafür haben und deswegen bleiben die Deutschen skeptisch.
Kommt diese Skepsis auch daher, dass in diesen Jahren immer mal wieder Fälle auftreten, wo man einzelnen Soldaten oder Gruppen von Soldaten rechtsextreme Gesinnungen nachweisen kann?
Das ist ganz interessant, das spreche ich in dem Buch auch an, dass natürlich seit der Gründung der Bundeswehr es rechtsextreme, Rechtsradikale in der Bundeswehr gibt, dass die immer wieder enttarnt werden und dass daraus große Skandale entstehen. Vor allen Dingen dann in den 1990er Jahren. Da gibt es sogar Ende der 1990er Jahre einen Untersuchungsausschuss des Bundestages zu dem Thema und dann kommen immer wieder, weil sich auch die gesellschaftlichen Einstellungen geändert haben, ich meine die 60er, 70er Jahre, die Gesellschaft war sehr konservativ. Und da hat man keinen Fokus auf Rechtsradikale in der Bundeswehr. Die gibt es da, werden auch zum Teil entlassen, entdeckt. Aber die großen Skandale kommen dann Ende der 1990er Jahre. Und dann kommt immer wieder der Verdacht auf, ja, die Bundeswehr ist eine Bedrohung für die Demokratie. Das sind ja gar keine Demokraten. Die haben eigentlich ihren Schwur, eine Armee in der Republik zu sein, gar nicht erfüllt. Es gibt Netzwerke. Es ist eine Gefahr, weil die haben ja Waffen. Der Untersuchungsausschuss findet dann keine Netzwerke, aber sagt, man muss mehr gegen Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus in der Bundeswehr tun. Versucht man dann auch. Und alle 20 Jahre wird also dieselbe Sau durchs Dorf getrieben. 2017, Franco Albrecht in der Kaserne in Illkirch in Frankreich wird also enttarnt. Rechtsextremist, wollte sich als syrischer Flüchtling ausgeben. Terroristische Absichten. Wird jetzt ist ja auch verurteilt worden. Und daraus wird ein ähnlicher Skandal. Also es bleibt immer, gerade auf der politischen Linken kann man das wunderbar sehen, wenn es solche Fälle gibt, und die gibt es immer wieder, ja, den Generalverdacht gegen diese Institution. Und es gibt jetzt auch neue Studien, und ich gehe auf dieses Thema ja auch ein, dass es Grundproblem scheint, wie kann man verhindern, dass Rechtsextreme überhaupt in die Bundeswehr kommen. Da hat man jetzt dieser Tage auch die Sicherheitsüberprüfungen verschärft, aber natürlich hat das alles seine Grenzen in einer liberalen Demokratie, weil sie natürlich keinen wirklich durchleuchten können. Sie können nicht einfach die WhatsApp-Profile und weiß ich nicht, es gibt Persönlichkeitsrechte, sodass es ja auch nach aller Wahrscheinlichkeit weiter diese Enttarnung geben wird. Es wird auch wahrscheinlich Skandale wieder geben. Und so werden also alle 20 Jahre dieselben Säue durch das Dorf getrieben. Also ich neige auch in diesem Buch dazu zu sagen, die Bundeswehr als Institution steht nun wirklich auf dem Boden des Grundgesetzes, ist keine Gefahr für die Demokratie, aber sie ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn wir Rechtsextremismus in der Gesellschaft haben, wird es sich in einer liberalen Demokratie kaum vermeiden lassen, dass wir auch Rechtsextremismus in der Bundeswehr haben. Das ist kein Zustand, den man so akzeptieren soll. Da muss man auch alle Mittel versuchen einzusetzen. Aber man würde es meines Erachtens nicht ganz verhindern können.
Sie haben ja in unserer Vorbereitung auf diese Folge Ihr Buch in 1,5 Sätzen zusammengefasst, indem Sie sagen, man versteht die Bundeswehr nur, wenn man sie sehr wesentlich als ein innenpolitisches Projekt versteht und dass von 1990 bis 2022 diese Dimension eindeutig im Vordergrund stand. Und dann kam die von Bundeskanzler Scholz sogenannte Zeitenwende. Und jetzt, nachdem die Bundeswehr nach Ende des Kalten Krieges auf diese Out-of-Area-Einsätze umgestellt wurde, stehen wir jetzt wieder vor einer neuen Umstrukturierung. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Bundeswehr 3.0, wenn ich richtig mitgezählt habe.
Ja, wir haben die Bundeswehr 1.0 im Kalten Krieg, die Bundeswehr der Auslandseinsätze 2.0, und jetzt müssen wir irgendwie wieder die Landes- und Bündnisverteidigung lernen. Seit 2014 ist das ja im Schwange, besonders jetzt seit 2022, und das wird dann wohl eine Bundeswehr 3.0 werden, und das wird wohl auch wieder 20 Jahre dauern. Also wir können gerne nochmal einen Podcast aufnehmen Mitte der 2030er Jahre, ob es dann diese 20 Jahre gedauert hat, ob es schneller ging oder länger dauert. Also da muss sich die Bundeswehr wieder neu aufstellen, und wir haben diese drei Dimensionen der Bundeswehr. Es gibt eine außenpolitische Dimension, eine innenpolitische Dimension und eine militärische Dimension. Und die innenpolitische hat in der Tat in den 1990er Jahren, 2000er Jahren der Bundeswehr 2.0 sehr im Vordergrund gestanden. Es war eine gute Bundeswehr, wenn sie sich demokratisch integriert. Sie war auch sehr, sehr wichtig im Kalten Krieg. Und jetzt ist die Frage, wie sich diese drei Perspektiven austarieren. Wir erleben ja jetzt dramatische Ereignisse in den Vereinigten Staaten. Was passiert eigentlich, wenn die USA den aus der NATO vielleicht austreten, Europa nicht mehr schützen? Und dann brauchen wir schon eine Bundeswehr meines Erachtens, die das Bündnis, das Land verteidigen kann. Dann ist es zwar sehr schön, wenn die Bundeswehr in die Demokratie integriert ist, was sie meines Erachtens ist, aber davon allein, aus diesem Umstand allein, wird sich Putin wohl kaum abschrecken lassen. Und falls wirklich ein Krieg ausbrechen würde, was Gott verhindern möge, dann können wir auch mit der inneren Führung allein wohl kaum einen Krieg erfolgreich bestreiten. Also mein Plädoyer ist, dass wir als Staat, wir haben in der demokratischen Ausbildung der Bundeswehr viel erreicht, sie ist verankert. Die Bundeswehr wird nur einen Beitrag auch außenpolitisch zur Abschreckung leisten, wenn sie militärisch fähig ist. Und das müssen wir jetzt auch gerade in diesen dramatischen Wochen meines Erachtens in den Vordergrund stellen. Die Bundeswehr muss als militärisches Projekt endlich ernst genommen werden. Da reden wir ja schon wie auf lahme Gäule ein seit vielen Jahren. Das ist alles versandet. Sie muss als militärisches Projekt ernst genommen werden. Nur dann kann sie ihren außenpolitischen Zweck auch in Europa leisten.
Diese Bundeswehr 2.0, Die Out-of-Area-Bundeswehr, die wurde ja teilweise finanziert mit BIP-Ausgaben mit 1, irgendwas Prozent. Jetzt sind wir ja wieder auch mit dem berühmten 100 Milliarden Sondervermögen von Kanzler Scholz auf einem ganz anderen Weg. Wie viel werden wir erwarten müssen, dass wir in Zukunft für die Bundeswehr ausgeben müssen? Und auch was wird das personell bedeuten? Also werden wir auch wieder eine Wiedereinführung der Wehrpflicht sehen?
Also wir sehen ja schon ein Anwachsen des Einzelplan 14, des Haushaltspostens der Bundeswehr, jetzt Richtung 2% durch das Sondervermögen. Und wir erleben jetzt Diskussionen, Richtung 3,5% zu gehen. Friedrich Merz hat gesagt, whatever it takes. Und wir gehen also zurück in Dimensionen, die im Kalten Krieg völlig normal gewesen sind. Zwischen 3 und 4%. Wir haben es ja im ersten Teil unseres Podcasts bereits angesprochen. Und ich glaube, dass wir gehen in diese Richtung. Das hängt natürlich alles jetzt davon ab. Wie ist das mit der nuklearen Teilhabe? Muss Deutschland sich an den französischen Atomwaffen beteiligen? Also da sind viele Fragen noch offen. Aber ich glaube, wir müssen einfach sehen, wenn wir eine Bundeswehr haben wollen, die in der Landes- und Bündnisverteidigung leistungsfähig ist, müssen wir in Dimensionen des Kalten Krieges wieder denken. Und das ist eben eine Ausgabe von 3-4% und ein Anteil am Bundeshaushalt von etwa 20%. Wenn ein Willy Brandt das konnte, dann sollte das eine heutige Regierung eigentlich auch können. Das ist eigentlich die Dimension, die wir auch ausgeben müssen. Sonst werden wir keine leistungsfähige Bundeswehr bekommen.
Die NATO steht ja jetzt auch ziemlich in der Frage. Andererseits, so zumindest mein Eindruck, ist ja die Bundeswehr in der EU, in Europa mit den anderen Staaten auch besser vernetzt. Wir haben ja zum Beispiel diese Stationierung in Litauen und so weiter. Wird die Bundeswehr dann auch zunehmend ein europäisches Projekt werden oder Teil eines europäischen Projekts werden?
Also die Bundeswehr war immer eine Bündnisarmee. Sie war alleine überhaupt nicht denkbar national. Das Feldheer der Bundeswehr, die Marine, die Luftwaffe war vollständig der NATO assigniert. Nur das Territorialheer war national geführt. Und die Erfahrung der Marine, der Luftwaffe, auch im Kalten Krieg, war schon eine internationale. Die Pilotenausbildung war in den USA, es waren multinationale Luftverbände. Und auch im Kalten Krieg wurden zumindest in den Übungen immer wieder Brigaden amerikanischen und britischen Divisionen unterstellt. Wir haben dann in Auslandsansätzen natürlich eine wesentlich stärkere Multinationalisierung in den Auslandsansätzen, in Somalia, in Afghanistan. Wir haben auch multinationale Korpsstäbe. Wir haben ja gar keinen nationalen Korpsstab mehr. Früher hatten wir im Kalten Krieg 3. Heute haben wir Straßburg, Münster und Stettin zusammen mit Polen, mit den Niederlanden, mit Frankreich. Also da sind wir sicherlich sehr viel internationaler geworden. Auch wenn wir an die Verbände denken, die in Litauen stehen, die ja auch sagen, mit vielen Nationen stellen. Ich würde es allerdings mit der Multinationalität nicht zu weit treiben. Das kann man in der Geschichte des Militärs sehen. Diversität kann auch ein Problem sein. Das hatte einen Grund, warum in der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft der 50er Jahre die Staaten beschlossen, national homogene Divisionen zu bilden und erst darüber dann multinational zu werden. Da kann man vielleicht bis auf die Brigadeebene runtergehen, also so 5000 Mann. Aber darunter würde ich das eher nicht tun. Wir sehen ja auch an dem Projekt der deutsch-französischen Brigade, dass es eigentlich nicht funktioniert. Also die deutsch-französische Brigade hat immer noch nicht eine einheitliche Kantine. Man hat sich auch nicht mal aus Essen einigen können. Also das ist so eine Sache. Und auch beim deutsch-niederländischen Panzerbataillon ist offiziell alles toll. Aber da sehen wir natürlich auch Probleme in der Integration. Das mag noch bei Deutschen und Niederländern funktionieren. Aber ich würde es damit nicht zu weit treiben. Ich glaube, wir brauchen nationale Streitkräfte, die wir dann oberhalb Brigade und Divisionsebene multinational führen müssen. Das passiert auch. Das geht jetzt fürs Heer. Und Luftwaffe und Marine ist ohnehin multinational. Die Luftwaffe ist national ja gar nicht denkbar, die Marine auch nicht. Sie sind immer in die Marine etwa in den Kampfgruppen der NATO, im Atlantik, im Mittelmeer, immer in internationalen Verbünden unterwegs. Das ist auch für diese Verbände kein Problem. Also wir haben ein bestimmtes Ausmaß der Integration. Wir sollten dieses Level auch nicht überschreiben, weil meines Erachtens eben die Kampfkraft das Entscheidende ist. Und da sind wir erprobt und da müssen wir eigentlich keine neuen Ufer erreichen, keine neuen Dimensionen. Ich sehe nicht eine Europa-Armee in einer keine Ahnung, dass man sagen, nur noch europäischer Staatsbürger ist, wie man deutscher Staatsbürger ist und dann die Europaflagge auf dem Ärmel trägt und ein babylonisches Sprachgewirr in den Einheiten ist. Das sehe ich alles nicht, sondern ich sehe eigentlich den Zustand, den wir jetzt haben, gut erreicht. Die kleinen Armeen können sich einklinken in die größeren mit national homogenen Einheiten und den Weg sollten wir weitergehen.
Zum Abschluss, und eigentlich hätte ich das am Anfang fragen sollen, haben Sie eigentlich gedient?
Ja, ich war bei der Bundeswehr, ja, in der Tat, 1987, 88, als Wehrpflichtiger.
Und da wollten Sie nicht weitermachen?
Nein, ich wollte nicht weitermachen. Ich wollte Geschichte studieren, Historiker werden und das hat ja auch geklappt, Gott sei Dank.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Verlag CH Beck. Dort ist vor einigen Wochen ein neuer Teil der Reihe CH Beck Wissen erschienen, in dem der Historiker Prof. Dr. Sönke Neitzel einen Überblick über die Geschichte der Bundeswehr gibt. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Über die Wiederbewaffnung 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, über die Aufgaben und Ansprüche an die Bundeswehr im Kalten Krieg, die Herausforderungen nach der Wende, die Auslandseinsätze ab den 1990ern, die Diskussion um innere Führung und Traditionsbilder und natürlich auch, was die Zeitenwenden 2022 und 2025 für die Bundeswehr und ihre Rolle in Deutschland und Europa bedeuten. In den Shownotes findet ihr eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen und Wege, mir Kommentare und Feedback zuzusenden. Ich freue mich über eure Unterstützung auf PayPal, Ko-fi und Steady. Zum Einstieg in das Gespräch habe ich Herrn Neitzel nach seinem Weg zum Thema Bundeswehr gefragt. Und erst am Ende bin ich dann drauf gekommen, auch mal nachzufragen, ob er selber bei der Bundeswehr gewesen war. Die Antwort auf diese und viele weitere Fragen hört ihr nun. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unseres Interviews aus dem März 2025.